PFC Harris, PFC Harris. Schauen wir mal, was wir haben, murmelte er und brach das rote Siegel meiner Akte. Er blätterte die Seiten durch. Hin und wieder hielt er inne und las eine Zeile. Offensichtlich fand er, was er suchte, denn er breitete die Akte auf dem Schreibtisch aus und umfasste geistesabwesend mit den Fingern sein stoppelbärtiges Kinn. Dabei sah er weiter auf meine Unterlagen.
»Frisch von der Grundausbildung«,
murmelte er. Etwas erregte seine Aufmerksamkeit. Er stutzte und verarbeitete die Information, bevor er zu mir aufsah.
»Eine Eins in Kampfbereitschaft?«
Er klang, als wollte er lachen.
»Ich habe noch nie jemanden gesehen, der unter 400 erzielt hat.«
»Das ist eine Leistungsbewertung, Sir«, sagte ich.
Er grinste höhnisch, als er das Wort »Sir« hörte.
»Haben Sie etwas gesagt, Private?«
Godfrey zog eine Augenbraue hoch und wandte sich wieder meinen Unterlagen zu.
»Verdammte Scheiße. Bestnoten«, murmelte er. »Warum sollte man einen guten Marine an einen Drecksplaneten wie diesen verschwenden?«
Er sah zu mir hoch.
»Haben Sie ein Problem damit, Befehlen zu folgen, Harris?«
»Nein, Sir«,
sagte ich. Nach menschlichen Maßstäben war ich sogar ziemlich gehorsam. Das Militär hatte allerdings beträchtlich höhere Ansprüche. Die meisten Wehrpflichtigen entstammten Klonfarmen, die die Regierung beschönigend Waisenhäuser nannte. Sie waren ausschließlich für das Leben im Militär ausgelegt. Die in diesen Waisenhäusern aufwachsenden Klone reagierten reflexartig auf Befehle, noch bevor ihr Bewusstsein den Sinn dessen, was man von ihnen verlangte, erfassen konnte. Wenn ein Offizier ihnen befahl, ein Loch mitten auf dem Bürgersteig zu graben, flogen Betonsplitter und Funken schon, bevor die Wehrpflichtigen das Kommando analysiert hatten. Die Klone waren nicht dumm, sie waren lediglich darauf programmiert, erst zu gehorchen und später zu denken. Als natürlich geborener Mensch konnte ich mit ihrer vom Unterbewusstsein regierten Gehorsamkeit nicht mithalten. Mein Gehirn brauchte einen Moment, um Befehle zu ordnen. Meine Unfähigkeit, ohne zu denken, auf Befehle zu reagieren, hatte mir, seit ich denken konnte, Probleme beschert. Ich wuchs in einem militärischen Waisenhaus auf. Jedes Kind, das ich kannte, war ein Klon. Ich war auf die altmodische Weise ins Waisenhaus Nummer 553 der Vereinigten Obrigkeit geraten. Meine Eltern waren tot. Aber als Insasse des WVO 553 wuchs ich mit 2000 Klonen auf. Man kann kaum glauben, welche Vielfalt unter 2000 doch angeblich identischen Wesen herrscht. Die Vereinigte Obrigkeit erschuf alle Klone gleich, indem sie DNA aus einem einzigen Behälter verwendete. Doch sobald sie das Reagenzglas verlassen hatten, wurden die Lücken ihrer Persönlichkeiten durch Zeit und Erfahrung ausgefüllt. Wenn man sich eine Kantine mit 2000 Klonen ansieht, scheinen diese auf den ersten Blick vollkommen gleich zu sein. Wenn man mit ihnen eine Zeit lang zusammenlebt, werden die Unterschiede deutlich.
»In Ihrer Akte steht, dass Sie Befehle nur langsam ausführen«, sagte Godfrey.
»Ich werde mit Klonen verglichen«, sagte ich.
Er nickte und legte das müde Grinsen auf, das Sergeants benutzen, wenn sie der Meinung sind, dass man Blödsinn von sich gibt.
»Haben Sie die Tochter eines Offiziers flachgelegt?«
»Nein, Sir«,
antwortete ich.
»Nein«,
brummte er und wandte sich wieder meiner Akte zu.
»Ich frage mich nur, warum die einen guten Rekruten auf einem Planeten wie diesem vergeuden.«
»Zufällige Abkommandierung nehme ich an, Sir«, sagte ich.
»Sicher«,
sagte er, und sein Grinsen wurde sarkastisch.
»Nun, Private First Class Harris. Ich bin Glenn Godfrey. Sie können mich Glenn, Godfrey oder Gossie nennen. Nennen Sie mich nicht Sir. Gobi ist mehr oder weniger eine Langzeitstationierung. Wer hierher geschickt wird, hängt sein Leben lang hier fest. Solange Sie wissen, dass ich der Sergeant bin, dem Sie Gehorsam schulden, können Sie alles andere vergessen, das man Ihnen in der Grundausbildung beigebracht hat.«
Wenn man in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, lernt man Klone zu erkennen. Sie sind alle aus derselben Helix konstruiert. Bei Gossie Godfrey konnte ich das nicht so einfach beurteilen. Sein sonnengebleichtes, blondes Haar hing fast bis auf die Schultern herab. Jeder Klon, den ich kannte, hatte braune Haare und den obligatorischen Bürstenhaarschnitt. Ich nahm an, dass ein Jahrzehnt auf einem Wüstenplaneten die Farbe in Godfreys Haar vielleicht verbrannt hatte. Aber die gelockerte Panzerung und die dicken Bartstoppeln auf seinem Kinn. Ich hatte gedacht, dass die Hochglanzpolierung in ihre DNA einprogrammiert worden war. Konnten 10 Jahre auf einem Wüstenplaneten die Programmierung eines Mannes so ausbleichen wie sein Haar? Godfrey drückte einen Knopf auf seiner Konsole.
»Habt ihr eine Koje frei?«
fragte er, ohne sich zu identifizieren.
»Frischfleisch angekommen?«
fragte eine Stimme zurück.
»Oder etwas, was man dafür halten könnte.« »Schick ihn runter, ich stecke ihn in Hutchins alte Koje«,
sagte die Stimme. »Hutchins?« fragte ich, nachdem Godfrey die Kommunikation beendet hatte.
»Ausgeflogen?«
»Nö«, sagte Godfrey.
»Im Kampf gefallen?«
fragte ich.
»Nö, Selbstmord«, sagte Godfrey.
»Corporal Dahmer wird sie am Ende des Flurs in Empfang nehmen«,
er zeigte geradeaus.
»Danke, Sir«,
sagte ich instinktiv und vergeudete einen weiteren Gruß. Godfrey reagierte mit seinem hämischen Grinsen.
»Je eher Sie das ablegen, desto besser werden wir uns verstehen.«
Ich packte meine beiden Reisetaschen und ging den unter freiem Himmel liegenden Gang entlang. Ich hatte Kleidung und Toilettenartikel in der einen Tasche, in der anderen Tasche war meine Ausrüstung. Ein Helm, ein kompletter Satz Körperpanzerung, ein Ganzkörperanzug, ein Waffengürtel, eine von der Regierung ausgegebene Partikelstrahlpistole mit abnehmbarem Schaft, eine von der Regierung ausgegebene M27-Pistole mit abnehmbarem Schaft und ein Allzweckmesser-Bajonett mit einer 18 cm langen Diamantklinge. Dank der leichten Kunststoff-Titanium-Legierung war die Tasche mit der Ausrüstung leichter als die mit meiner Kleidung. Auf der Hälfte des Gangs blieb ich stehen und starrte auf meine Umgebung. Nach 3 Monaten in den makellosen weißen Wänden des Infanterieausbildungszentrums 309 hatte ich vergessen, dass es auch Orte wie die Station Gobi gab. Nein, das stimmte nicht. Ich hätte nie gedacht, dass die Vereinigte Obrigkeit einen Stützpunkt in derartig heruntergekommenen Gebäuden errichten würde. Dem Namen Gobi nach zu urteilen, handelte es sich um eine frühe Ansiedlung. Die Kartografen hatten in den frühen Tagen der Ausbreitung die Angewohnheit gehabt, Planeten nach Orten auf der Erde zu benennen. Damals besiedelten wir jeden Planeten mit einer Atmosphäre, in der man atmen konnte. Das war, bevor die Wissenschaft des Terraformens von einer theoretischen Möglichkeit zum Standardverfahren wurde. Der nicht überdachte Gang von Godfreys Büro zur Kaserne war voller summender Fliegen. Von einer Seite des Gangs sah man auf einen abgestandenen Tümpel mit ödigem Wasser hinunter, der von Schlamm und Schilf umgeben war. Ich bemerkte, dass aus dem Schilf der Schwanz eines Tiers ragte. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es sich um einen Erdenhund handelte. Der deutsche Schäferhund lag tot auf der Seite.
»Keine Sorge, wir filtern das, bevor wir es trinken«,
sagte der Corporal am anderen Ende des Flurs. Wie Godfrey trug dieser Mann Panzerung und Ganzkörperanzug, aber keinen Helm. Die umweltabhängige Klimaregelung des Kampfanzugs fühlte sich sicher großartig an. Ich schwitzte so sehr, dass meine Uniform an meinem Rücken klebte. Der Schweiß rann in Strömen an meinen Rippen entlang.
»Wir trinken das?«
fragte ich.
»Entweder du trinkst das oder du kaufst Wasser von den Einheimischen. Die ziehen dich über den Tisch. Wenn du Pech hast, wirfst du den Sold einer ganzen Woche für ein Glas Wasser aus dem Fenster. Nur Garcia hat so viel Kohle.«
Er sah zu dem Tümpel hinaus.
»Die Brühe schmeckt gar nicht schlecht, wenn man sie erstmal gefiltert hat.« »Ich bin John Dahmer«, sagte der Corporal und kam durch die Tür. »Egal, was du angestellt hast, um hier stationiert zu werden. Willkommen am Arsch des verdammten Universums. Hat Gus erwähnt, dass wir hier in der Station Gobi die Wenigen und die Stolzen sind?«
»Nein«, sagte ich deprimiert.
»Das hier ist der kleinste Außenposten der Marines, dem ganzen verfluchten Imperium der V.O.«